Und damit herzlich willkommen zum Podcast des Medienmagazins vom 3. Juni 2012. Eigentlich wäre die Sendung ja am 2. Juni dran gewesen, aber das Medienmagazin opferte seine Sendezeit zugunsten der langen Nacht der Wissenschaft. Aber es gab die Wiederholung einer nicht ausgestrahlten Sendung und damit wurde sie zur Erstsendung im Inforadio, dort 14 Minuten 18 zu hören gewesen. Sie hören hier im Podcast die Langfassung der Interviews und damit Sendung ab.
Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Die ARD Infonacht.
Zu nächtlicher Stunde begrüßt Sie am Mikrofon Jörg Wagner zum Medienmagazin. Sie erfahren heute mehr über Waldis Club, zu den Anfängen von Arte vor 20 Jahren und zu Beginn, wer die verschlossene Auster, den Negativpreis des Netzwerks Recherche, bekommen hat.
Ich habe gehört, dass es gestern Abend heftige Debatten gab darüber, ob die verschlossene Auster vielleicht diesmal an das Netzwerk Recherche selbst verliehen werden sollte.
Heribert Prantl, Journalist der Süddeutschen Zeitung, 2011 beim letzten Jahrestreffen dieser Journalistenvereinigung. Denn mittendrin wurden Details bekannt, dass mit manipulierten Geldabrechnungen Sponsorengelder erschlichen wurden. Infolgedessen wurden Wirtschaftsprüfer eingesetzt und der Vorsitzende Thomas Leif trat nicht mehr zur Wiederwahl an. Über die Gründe schwieg er. Wäre die verschlossene Auster vielleicht in diesem Jahr der richtige Preis gewesen für das Netzwerk Recherche selbst? Denn die damals versprochene Transparenz sei zumindest nur teilweise eingelöst, wenn man den geleakten Informationen glauben kann, die das Medienmagazin VESDP am Freitag veröffentlichte. Danach wusste man im Vorstand angeblich eher von den Geldmauscheleien des Vereins, es soll gelogen worden sein und einige Fakten würden in den Berichten fehlen. Oliver Schröm, Sie sind der Vorsitzende von Netzwerk Recherche seit November 2011. Stimmen die Vorwürfe?
Nee, das sind Blödsinn. Also mehr Transparenz geht nicht. Wir haben jetzt 2 Tage lang unsere Jahrestagung gehabt, auch unsere Mitgliederversammlung. Es waren 800 Leute hier. Wir haben die Finanzberichte veröffentlicht, die kommen jetzt auch auf die Internetseite. Wir haben aufgezeigt, wie wir versuchen wollen, eine Stiftung zu werden. Wir haben unsere Pläne vorgestellt, was wir machen, was wir gemacht haben. Also wie man auf solche Ideen kommt, wir würden irgendwie Sachen zurückhalten, ist ein bisschen schleierhaft. Aber gut, die das behaupten, die waren jetzt sicherlich nicht hier und unter diesen 800 Leuten, die einfach irgendwie spannende 2 Tage erlebt haben.
Die spannenden 2 Tage standen unter dem Motto Digital, der ahnungslosen Recherche jenseits von Googeln und Mogeln. Also die Rückbesinnung auf alte Werte, Recherche?
Klar, wir gehen zurück zum Kerngeschäft, back to the roots. Wir fördern und fördern die Recherche. Wir bieten Podiumsdiskussionen an, Workshops. Also hier wird nicht nur geredet, sondern auch gearbeitet. Die Leute können sich hier fortbilden, die können es sofort umsetzen, sich ausprobieren in Workshops. Das ist die eigentliche Aufgabe von Netzwerkrecherche.
Die wichtigste Veranstaltung für Sie in den letzten 2 Tagen?
Wir hatten schon im Frühjahr eine Datenkonferenz, die einzigartig war in Deutschland. Sowas gab es bis dato noch nicht. Wir haben da internationale Recherchetrainer eingeflogen aus Amerika, aus Großbritannien, aus Holland. Die waren teilweise jetzt wieder da. Also die Jahreskonferenz unterscheidet sich jetzt von so einer Fachtagung einfach dadurch, bei einer Fachtagung ist beschränkt auf 150, 160 Besucher. Wie gesagt, hier waren es jetzt an die 800.
Aber vielleicht doch eine kurze Bestandsaufnahme. Wie steht es um die Recherche in Deutschland?
Es ist natürlich immer Luft nach oben, aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Das haben jetzt auch wieder die 2 Tage hier gezeigt, wo auch viele Chefredakteure da waren und mal erzählt haben, wo sie hinwollen und sich eigentlich auch zur Recherche bekannt haben und auch wissen, dass das Geld kostet und dass man da investieren muss. Qualität kostet Geld.
Wichtig sicherlich auch die Verleihung der verschlossenen Auster 2012. Sie geht diesmal an die FIFA. Vielleicht ein ganz kurzes Wort dazu aus Ihrer Sicht? Verdienter Preisträger?
Absolut. Die FIFA ist eine sehr korrupte Organisation. Ist ein Verein, der Milliarden umsetzt. Und die sind wirklich intransparent. Also was man uns ja auch immer vorwirft. Aber ein Verein der FIFA frisst natürlich auch zu. Da laufen auch internationale Ermittlungen. Die lassen sich nicht im Gegensatz zu Netzwerkrecherche nicht in die Bücher schauen. Und also verschlossener kann man nicht sein.
Oliver Schröm, Vorsitzender der Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche. Als mahnendes Symbol für mangelnde Offenheit und Behinderung der Pressefreiheit vergibt das Netzwerk Recherche nun seit 2002 schon den Negativpreis, die verschlossene Auster. Letztes Jahr an 4 Energiekonzerne, die auch Kernkraftwerke betreiben. Dieses Jahr also als Informationsblockierer die FIFA. Die Laudatio hielt der Schweizer Nationalrat Roland Rino Büchel, der als ehemaliger FIFA-Marketingleiter mit Insiderkenntnissen aufwarten kann.
2002 ging eine Marketingfirma Konkurs und da hat man nachher 6 Jahre später festgestellt, dass da 140 Millionen Franken geschmiert wurden. Und da hat man sehr gut sehen können nachher, wie die FIFA überall blockiert hat, sogar Millionen aufgewendet hat, um die Namen der korrupten Funktionäre unter dem Deckel zu halten. Und die korrupten Funktionäre, die sind weiterhin im Amt. Also die schützen die und das ist nicht nur ziemlich, das ist skandalös.
Wie wird da genau geschützt? Also wie wird das Geld eingesetzt, um so einen Mantel des Schweigens zu erzeugen?
Also ein Teil war, jetzt reden wir gegenüber dem Staat, ein Teil war, Geld hätte in die Konkursmasse fließen müssen und dann wären auch Namen bekannt geworden. Die FIFA hat dann einmal 2,5 Millionen aufgewendet und aufwenden lassen, das war in 2004, um quasi den Konkursverwalter zufriedenzustellen. Im Jahr 2010 haben sie sich in einem Vergleich 5,5 Millionen mit dem Schweizer Staat, also dem Kanton Zug, wo das stattfand, geeinigt und haben damit auch erreicht, wieder Namen unter dem Deckel zu halten von korrupten Funktionären. Das ist die eine Seite. Und sonst ist es klar, es ist nicht nur Geld. Die FIFA kommuniziert sehr gut, auch im Nicht-Kommunizieren, erzählen Nichtigkeiten, dass der Sepp Blatter mal also nach 7 Monaten Schwangerschaft auf die Welt gekommen sei und solches Zeugs und dann schreiben das die Medien ab und die wirklichen Probleme bleiben unter dem Deckel. So eine Verwedelungstaktik vielfach und die funktioniert.
Aber es gibt auch Journalisten, die hartnäckig nachfragen und da wird Sepp Blatter meist ungemütlich. Ist das eine Persönlichkeitsfrage von Sepp Blatter, dem FIFA-Chef, oder steckt das System dahinter?
Ich denke, es ist ja beides. Also das System FIFA ist das System Blatter. Also und hinter der Persönlichkeit Blatter, also das kann man zusammenbringen. Es ist Blatter führt den Laden. Er sagt ja auch, ich bin ein Diktator. Ich diktiere, ich bin der Diktator, sind seine Worte. Und da ist schon ein System dahinter. Aber manchmal, wenn man wirklich nachfragt, dann wird er ziemlich unflätig. Und dann habe ich schon das Gefühl, dass er, wird ja nicht überrennt, er weiß, dass es kommt. Aber dann kommt schon nicht der Charmante, sondern irgendwo der Choleriker raus in ihm. Das kann man immer häufiger feststellen, jetzt auch aufs Alter, denke ich.
War das ein Grund, warum Sie FIFA-Marketing verlassen haben?
Nein, das war anders. Also ich habe damals dort gearbeitet. Ich hatte am Schluss einen Temporärvertrag, weil ich 2 Turniere fertig machen wollte. Das war Trinidad und Argentinien. Und das war ganz normal getrennt. Das war überhaupt, es gab da kein Problem. Damals war es auch noch nicht so dramatisch wie heute. Damals waren auch die Summen noch etwas kleiner. Und man wusste noch nicht, was alles passiert ist. Die ganz großen Sachen, 140 geschmierte Millionen Franken, das kam in 2008 raus. Also lange nachher.
Sie sind ja nicht das einzige prominente Mitglied, das sich anschließend in der Öffentlichkeit gegen die FIFA ausspricht. Auch Guido Toyoni, der Ex-FIFA-Marketing-Chef, ist mittlerweile unterwegs und weist immer wieder auf die Schwächen der FIFA hin. Glauben Sie dem jetzigen Kommunikationschef, der meint, diese verschlossene Auster käme zu spät, weil sich die FIFA bereits ändere, in einem Reformprozess befinde?
Es ist unglaublich, seit etwa einem Jahr künden die immer Dinge an, verkaufen die unglaublich gut und machen relativ wenig. Und das ist jetzt genau wieder gleich, das ist in Budapest geschehen und ich weiß gar nicht, was die wirklich ändern. Sie sind weiterhin nicht bereit, die korrupten Funktionäre in den Senkel zu stellen. Sie wissen, wer korrupt ist, machen nichts. Und für die Zukunft gibt es tatsächlich kleinere Änderungen. Das muss man oder anerkennen, hoffentlich auch, weil die merken den Druck, der kommt jetzt von den Vereinen. Und da bin ich sehr froh, hat man dann gerade gehört von Uli Hoeneß, der kommt stärker, kommt von der Politik in der Schweiz, international. Und das hilft schon, aber das Tempo ist weiterhin extrem langsam. Und so wie sie es ankündigen, würde man meinen, die wären da in der Formel 1 unterwegs, aber die sind im Schneckentempo am Verbessern. Das muss man klar festhalten.
Sie haben Uli Hoeneß erwähnt, den Fußballmanager von Bayern München, der beim Netzwerktreffen im Prinzip diese Entscheidung sehr, sehr richtig fand, die verschlossene Auster an die FIFA zu vergeben. Aber gerade von den Verbänden, von den aktiven Fußballmanagern müsste doch eigentlich viel mehr Druck kommen. Wie erklären Sie sich das?
Ja, also ich bin voll einverstanden. Außer Bayern, Rummenigge, Hoeneß hört man fast nichts. Und vor allem von den Verbänden. Ich meine, wer ist die FIFA? Das sind 209 Fußballverbände, alle in der Welt. Und da sind auch die ganz Großen dabei. Und sogar im Vorstand, im 24-köpfigen Vorstand, da ist auch Deutschland dabei mit dem Dr. Zwanziger. Da ist Spanien dabei. Da sind alle großen Fußballnationen dabei. Und da passiert schon wenig. Man kann ja nicht immer nur sagen, es wären da die Kleinen irgendwo auf den Karibikinseln, die krumme Sachen eventuell machen würden. Und dann nicht mal nachfragen intern, was da läuft. Und die andere Sache ist natürlich, warum kommt nicht mehr Druck von den Sponsoren, die wirklich Millionen, Milliarden bezahlen und auch die Halter von TV-Rechten. Schlussendlich ist das ja sogar der Steuer- oder der Gebührenzahler in Deutschland, in der Schweiz, auf der ganzen Welt, die das bezahlen. Da würde schon mehr Druck drin liegen. Und den Druck des Geldes, das habe ich jetzt wirklich gemerkt, auch bei Vorstößen im Parlament, dem versteht die FIFA, da reagieren die überraschend schnell.
Die UEFA ist ja der europäische Ableger, wenn man so will, der FIFA. Jetzt gibt es demnächst die Europameisterschaft. Sehen Sie da ähnliche Defizite unter der Regie von Michel Platini?
Grundsätzlich ist UEFA besser organisiert. Das ist aber näher ein bisschen den angelsächsischen Approach und die FIFA ist ein bisschen die lateinische Art. Seit Platini das Ruder übernommen hat, habe ich ein bisschen den Eindruck, dass es wieder zurückgeht in die lateinische Art und die ist hier definitiv nicht die bessere.
Meint der Schweizer Nationalrat Roland Rino Büchel, der in Hamburg beim Jahrestreffen des Netzwerks Recherche die Laudatio für den Negativpreis verschlossene Auster auf die FIFA hielt. Bevor wir thematisch noch einmal zur Fußball-EM wechseln, erinnern wir an die Geburtsstunden eines Fernsehprogramms, das sich nicht Fernsehmacher ausgedacht haben, sondern Politiker.
Bienvenue, welcome, willkommen. Sie sind bei Arte. Und das sind erst einmal vier Buchstaben, aber die haben es in sich.
Vor 20 Jahren, am 30. Mai 1992, begann Arte mit dem Sendebetrieb, nach anderthalb Jahren Vorbereitungszeit. Dieter Stolte gehörte damals als ZDF-Intendant zum Gründungsteam.
Also ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern, ob wir das schriftlich bekommen haben oder ob uns das über Telefon übermittelt worden. Ich schließe aber auch nicht aus, dass wir das schlicht über eine Agenturmeldung als Anlass des Zusammentreffens zwischen dem französischen Staatspräsidenten und dem deutschen Bundeskanzler erfahren haben. Wir waren in jedem Fall eigentlich immer nur die Empfänger der Nachricht und nicht diejenigen, die sich hier um eine Aufgabe beworben hatten.
Weiß man eigentlich, wer die erste Idee dazu hatte?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist in dem Gespräch zwischen dem Präsidenten und dem Kanzler erörtert worden. Es ging darum, Wege zu finden, wie die deutsch-französische Freundschaft gestärkt werden soll und verstärkt werden kann. Als Ergebnis kam dann heraus die Bildung einer deutsch-französischen Brigade und eben eines deutsch-französischen Kulturkanals.
Nun ist ja in der Vorgeschichte des ZDF genau das gescheitert, nämlich das Politikimpulsgeber ist für Fernsehen, also unter dem Stichwort Adenauer Fernsehen wurde das ja genau damals untersagt. Waren Sie am Anfang nicht äußerst skeptisch, ob sich Arte aus der Obhut der Politik wird entfernen können?
Also zunächst einmal haben wir das als ein Oktroi empfunden, das heißt als eine sozusagen gesetzliche Auflage. Wir hatten uns um das Programm nicht beworben. Wir hatten bisher auch mit der Politik die Erfahrung gemacht, dass immer wenn wir eine Ausweitung unserer Programmmöglichkeiten anstrebten, dass wir Widerstände zu überwinden hatten. Ich erinnere zum Beispiel an die Entstehung von Dreisat. Das war ja eine Initiative damals des ZDF zusammen mit ORF und SRG. Es gab also immer Widerstände von der Politik, wenn wir unseren Funktionsrahmen erweitern wollten. Hier war das aber nicht der Fall, sondern wir wurden praktisch aufgefordert, einen solchen Kanal zu gründen. Und das war deswegen schwierig, weil die französische Rundfunkordnung ja nur den Staatsrundfunk kennt. Und die deutsche Rundfunkordnung eben einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit großer Unabhängigkeit von Staat und Parteien.
Aber als es dann in die Planungsebene ging, daraus Programm zu machen, hatten Sie das Gefühl, dass Sie weiter unter Beobachtung stehen, politischer Beobachtung?
Es war zunächst erst einmal sehr schwierig, überhaupt zu einer Übereinkunft zu kommen. Es gab Verhandlungen auf der einen Seite zwischen ARD, ZDF und dem Beauftragten der Länder für die deutsch-französische Zusammenarbeit, denn auch der Bundeskanzler Helmut Kohl konnte nicht an der Tatsache vorbeigehen, dass Rundfunk Ländersache ist. Also er musste erst einmal dafür die Länder gewinnen und die Aufgabe, dieses zu moderieren, war immer die Aufgabe des Beauftragten für die deutsch-französische Zusammenarbeit. Das ist zu dieser Zeit der baden-württembergische Ministerpräsident Lothar Späth gewesen. Und auf der anderen Seite haben wir bilaterale Gespräche geführt mit den Vertretern des französischen Rundfunks, an der Spitze mit Jérôme Clément, der damals der Präsident des staatlichen Kulturkanals in Frankreich gewesen ist. Und wir stellten zunächst erst einmal fest, dass die Rundfunkordnung in Deutschland mit der Rundfunkordnung in Frankreich gar nicht zusammenpasste. Die französische Anstalt wurde finanziert aus dem Staatshaushalt mittels Steuern und wir wurden finanziert durch Gebühren. Und beides war nicht so ohne weiteres zusammenzubringen, auch nicht das Verständnis, welchen Unabhängigkeitsgrad beide Programme haben und wie die Organisation einer solchen Rundfunkanstalt, die ja dann sozusagen eines sowohl dem französischen Recht wie auch dem deutschen Recht unterliegen sollte.
Wie haben Sie das damals gelöst, das Problem?
Na, wir haben uns zunächst erst einmal ziemlich leidvolle Belehrungen wechselseitig erteilt, wie die Verhältnisse in dem einen und in dem anderen Land sind. Wobei ich das Gefühl habe, dass auch in meiner Rückerinnerung, dass die Franzosen unter unserem Unabhängigkeitsbedürfnis sehr viel stärker gelitten haben als wir unter den Franzosen. Schlussendlich wurde das also im Dreieck zwischen dem französischen Staat, vertreten durch Jacques Lang, das war der Kultusminister von Frankreich in der Regierung Mitterrand, dem Beauftragten der Länder Lothar Späth und dem ARD-Vorsitzenden, der in der Endphase der ARD-Vorsitzende Jobst Ploog gewesen ist, und ich. Wir haben die wesentlichen Gespräche und Verhandlungen geführt und da sind dann Kompromisse gemacht worden. Sie haben sich dann am deutlichsten ausgedrückt nach außen hin gesehen in der Standortfrage, also die Frage, was ist der Sitz des neuen Kanals, für den man dann den Namen Arte gefunden hat. Die Franzosen hatten natürlich dafür Paris ins Gespräch gebracht, das haben wir striktissime abgelehnt. Es gab dann Alternativen, das war Baden-Baden, das war Straßburg. Wir haben uns dann auf Straßburg geeinigt, das ja eine deutsch-französische Geschichte hat, auch eine leidvolle deutsch-französische Geschichte hat. Das schien uns dann doch auch Symbolcharakter zu haben. Und wir haben uns geeinigt über die Spitze, nämlich dass wir gesagt haben, gut, wir sind damit einverstanden, dass der erste Präsident ein Franzose sein wird, das war Jérôme Clément, und dass der Vizepräsident von der deutschen Seite kommt. Und da haben sich ARD und ZDF auf Dietrich Schwarzkopf verständigt, der war damals Programmdirektor Deutsches Fernsehen und schied aber dann einige Monate später aus diesem Amt aus, stand zur Verfügung und war für ARD und ZDF eine hoch angesehene, respektierte Rundfunkpersönlichkeit. Und die beiden haben dann praktisch den Sender aufgebaut.
Nun gab es ja auch Unterschiede im Zuschauerverhalten. Am klassischsten ist das vielleicht belegt mit der Anfangszeit der Primetime. Gab es sonst noch programmliche Unterschiede, wo Sie gesagt haben, hier ist es eigentlich ganz gut, dass wir uns beide Völker mal so derart verzahnen, dass wir auch gegenseitig voneinander kulturelle Traditionen uns ansehen und auch neugierig machen auf das andere?
Also es ist ja nicht so, als ob wir in der Europäischen Rundfunkunion nicht voneinander gewusst hätten, wie die Programme der Franzosen, der Italiener, der Deutschen, der Spanier sind. Also das war ja nicht irgendeine Situation, in der wir mit totaler Unkenntnis hineingestolpert wären. Wir wussten ja, wie die französischen Programme aussehen. Wir wussten auch, dass zum Beispiel der französische Spielfilm, der ja nun wirklich im europäischen Rahmen einer der herausragenden Spielfilmländer gewesen ist, Wo wir keine Erfahrung hatten, war der Umgang mit Nachrichtensendungen, wie man das macht. Und wo unsere Erfahrung auch gering war, war eben die unterschiedlichen Lebensgewohnheiten. Die Frage, nicht wahr, des unterschiedlichen Beginn des Abendprogramms ist ja bis heute ein Stolperstein zwischen den Deutschen und die Franzosen. Denn wie Sie ja sicherlich wissen, wird das Programm ja inzwischen wieder, ich glaube seit 2010, wenn ich mich richtig erinnere, wird es ja wieder auseinandergeschaltet, weil die Lebensgewohnheiten nach wie vor so unterschiedlich sind, dass man nicht zur gleichen Zeit das gleiche Programm in Deutschland und in Frankreich ausstrahlen kann.
Die Aufgabe von Arte, vielleicht mit einfachen Worten formuliert, war die Integration, die Freundschaft beider Länder zu unterstützen. Ist das rückblickend nach 20 Jahren aus Ihrer Sicht gelungen?
Also die deutsch-französische Freundschaft ist mit Sicherheit in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gewachsen. Es wäre vermessen zu behaupten, das sei die Leistung eines Einzelnen. Da hat Arte sicherlich seinen Beitrag geleistet. Es hat Schwellenängste überwunden. Es hat neugierig gemacht auf das jeweilige Leben des anderen Volkes, auch auf bestimmte unterschiedliche Sitten und Gewohnheiten und kulturelle Traditionen. Aber das, man kann nicht sagen, das sei nun eine ausschließliche Leistung von Arte gewesen. Da haben Schüleraustausche, der Wechsel von französischen Studenten an deutsche Universitäten und umgekehrt von Deutschen nach Frankreich, da hat die Freizügigkeit des Reiseverkehrs, wenn Sie so wollen, auch der Tourismus bis hin auch zum Massentourismus, die haben alle miteinander haben Ängste abgebaut und da hat Arte einen Beitrag geleistet. Aber es wäre sicherlich vermessen zu behaupten, es habe den entscheidenden Beitrag geleistet.
Heutzutage hört man in biblischer Abwandlung Sätze wie die Politik hat's gegeben, die Politik kann's wieder nehmen. Also es geht um Planspiele, die Beitragsstabilität zu gewährleisten, Dreisat, die digitalen Kulturprogramme von ARD und ZDF auf den Prüfstand zu stellen und auch darüber nachzudenken, ob man Arte da nicht irgendwie mit einbeziehen kann. Glauben Sie, dass man wieder Arte opfern könnte, um... Ja, nach 20 Jahren könnte man ja sagen, die Einschaltquoten sind ja so toll nicht. Wir müssen sehen, wie wir mit dem Geld der Gebührenzahler sinnvoll umgehen.
Nein, ich glaube, dass Arte eine stabile Basis hat. Arte besteht und funktioniert und wurde gegründet auf der Basis eines zwischenstaatlichen Vertrages, also zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Frankreich. In Deutschland vom Rundfunkrecht etwas komplizierter, weil dieser Vertrag in allen deutschen Bundesländern, zunächst in den 11, später nach der Wiedervereinigung durch Beitritt auch in den 6 neuen Bundesländern in den Landesparlamenten ratifiziert werden muss. Arte hat einen eigenen Rechtsanspruch auf eine Gebühr, die gesondert von der Rundfunkgebühr von ARD und ZDF ermittelt wird. Also ich bin da hundertprozentig sicher, dass Arte eine stabile Zukunft hat. Und ich finde die Betrachtung, das gilt im Übrigen gleichermaßen auch für Dreisat, dies an Einschaltquoten festzumachen, halte ich für einen großen Fehler. Wenn ich mal mein eigenes Zuschauerverhalten auch mit zugrunde legen kann, an vielen Abenden in der Woche oder im Monat finde ich eigentlich sowohl bei Arte wie bei Dreisat, auch bei Phoenix, also bei den, wenn Sie so wollen, Spartenprogrammen oder Nischenprogrammen, finde ich eigentlich ein besonderes Angebot, das mich interessiert. Und wenn der Marktanteil, der wird heute bei Arte vielleicht bei 1,3 oder 4 oder 5% liegen, das weiß ich jetzt nicht so genau, dann sind das doch mehrere hunderttausend, die in Deutschland dieses Programm an einem jeweiligen Programmabend gesehen haben. Und es gilt bei Arte so wie bei den anderen deutschen Programmen ganz genauso. Findet ein interessanter Spielfilm statt, ist die Einschaltung groß, wird eine Oper übertragen und ein Konzert, dann ist die Einschalt klein. Also ich halte es für einen großen Fehler, alle Betrachtungen über die Leistungsfähigkeit des Rundfunks und seine Bedeutung für die Gesellschaft und seine Zukunftsfähigkeit davon abhängig zu machen, nicht wahr, ob die Einschaltungen sehr hoch gewesen sind. Wenn man es nur nach Einschaltungen messen wollte, dann wissen wir, dann brauchen wir nur Fußballspiele zu übertragen Auch die Bundesliga gehört dazu, selbst wenn sie mal schlecht läuft. Und es gehören Spielfilme dazu und, was weiß ich, Quizshows. Das sind die Standardprogramme, die hohe Einschaltung bringen. Aber bekanntlich lebt der Mensch nicht von Brot alleine und der Mensch lebt auch nicht von der Unterhaltung alleine. Er braucht Information, er braucht Kultur, er braucht Bildung. Und das wird in einem hohen Maße und in einer besonderen Qualität auch von Arte angeboten, weil eben dieses Programm sich aus zwei Quellen schöpfen kann, nämlich aus dem, was der französische Sprachraum und Kulturraum hervorbringt und der deutsche.
Wäre es denkbar, dass Arte eine Zukunft in einem europäischen Kanal findet?
Das würde zunächst einmal bedeuten, dass der Vertrag, der zwischenstaatliche Vertrag zwischen Frankreich und Deutschland geändert werden müsste. Das ist nicht einfach nach einem sozusagen Programmwillen zu organisieren. Es gibt ja schon heute durch die gemeinsame Präsidentschaft von Arte Kooperationsverträge mit den Polen. Es gibt solche mit Österreich, ich glaube auch mit der Schweiz, also mit einer Reihe von europäischen Ländern gibt es Kooperationsverträge, in der ein reger Programmaustausch zwischen den jeweils nationalen europäischen Anstalten und Arte stattfindet. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll wäre, den deutsch-französischen Kulturkanal nunmehr in die Vision eines großen europäischen Kulturkanals aufgehen zu lassen. Wir haben den europäischen Nachrichtenkanal, den haben wir ja, das gibt es. Aber ich finde, dass es die besondere Beziehung auch beider Länder, das muss ich jetzt auch im Blick auf die eigentlichen Gründerväter dieses Kanals, also Mitterrand und Kohl, sagen. Ich finde die Idee, so etwas zu machen, das fand ich schon richtig. Was uns damals in der Anfangsphase befremdet hat, war ja nicht die Idee, sondern sozusagen das Octroi, der Befehl, die Auflage, mit der wir mit dieser schönen Aufgabe betraut werden sollten.
Professor Dieter Stolte, als damaliger ZDF-Intendant beim Programmstart von Arte involviert. Der Sportmoderator Waldemar Hartmann, Samstagabend im Ersten, singenderweise mit dem Comedian Matze Knob schon mal werbend für die nächste Woche Freitag beginnende Fußball-EM. Zeit auch wieder für die stammtischartige Nachbesprechung unter dem Titel Waldis Club. Wussten Sie, dass Waldemar Hartmann tatsächlich mal ein echter Wirt war? Sein Lokal hieß Waldis Club.
Das Volontariat habe ich übrigens während der Zeit als Wirt gemacht. Und da war, es gibt ja den kürzesten Sportjournalistenwitz, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, zwei Sportjournalisten gehen an einer Kneipe vorbei. Da saßen die Redakteure der Augsburger Allgemeinen bei mir jeden Abend und das waren die Letzten, die gingen. Die brachte ich manchmal gar nicht weg. Und da sage ich, habt ihr denn kein Bett, müsst ihr nichts arbeiten? Und da kam damals der Spruch, nee, du, die erste Konferenz um 11. Und irgendwann war mir klar, wird die Gastronomie nicht mein Lebensziel sein oder mein ganzer Lebensweg. Und da habe ich mir damals gedacht, 11 Uhr, erste Konferenz, das könnte was für mich werden, weil mein Rhythmus einfach so war. Ich bin vor 3 nie ins Bett, ja. Das war meine beste Lebensschulung im Übrigen, weil ich ja alle Leute in der Kneipe, ich habe die nüchtern gekannt, ich habe sie betrunken nehmen müssen, mit Geld, ohne Geld, glücklich, unglücklich, Beichtvater, Bank, Leihhaus, auch mal deeskalierend tätig, weil Alkohol hat bei manchen Menschen eine aggressive Wirkung hervorgerufen. Also das mit den Leuten umzugehen, habe ich in der Kneipe gelernt.
Und ist das tatsächlich das Format, was Sie sozusagen übernommen haben ins Fernsehen, Waldis Club, also der gehobene Stammtisch? Würden Sie sagen, das ist eine Expertenrunde oder eher dann doch Stammtisch, was Sie jetzt im Fernsehen machen seit einiger Zeit?
Ja, Experten können auch an einem Stammtisch sitzen, das schließt sich ja nicht aus. Bei mir ist es ja so, da sitzt der Fußballexperte, wenn Sie so wollen, dann eine prominente Nase, die aber über Fußball reden kann und will. Und Matze Knob als die Flügelzange, der beides miteinander verbindet, der eben den Spaß in diese Runde bringt. Ich sage, die Fortführung von Waldi und Harry ist dieser Club, weil wir da gemerkt haben, Sport und Humor geht doch.
Ich muss mal kurz erklären, das war damals Olympische Winterspiele Turin und Harald Schmidt hatte Sie angesprochen oder war es umgekehrt?
Ein Redakteur des Bayerischen Fernsehens, der Programmchef war für die Olympischen Winterspiele in Turin, fragte mich eines Tages, kannst du dir vorstellen, mit Harald Schmidt zusammen eine Sendung bei uns dann bei Olympia zu machen? Und ich sage, ja klar, kann ich mir das vorstellen. Der zweite Gedanke war allerdings, jetzt wollen die mich Schmidt vorwerfen zum Fraß. Ja, weil das war ja Haralds Hochzeit noch. Da knieten ja alle Intendanten vor ihm. Und ich war aber schon dreimal zu Gast bei ihm in der Sat.1-Zeit. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Und ich hatte mit ihm einmal, das werden wenige noch wissen, der hatte damals beim Süddeutschen Rundfunk eine Hörfunksendung. Die hieß die Jahrhundertshow. Die wurde öffentlich aufgezeichnet in so einem Sparkassengebäude da in Stuttgart. Immer mit zwei Gästen. Und ich war nach der Europameisterschaft 96 dort. Die erste Sendung war mit Elke Heidenreich, die mit ihm sehr befreundet ist, weil sie auch in der Nähe da in Köln bei ihm wohnt. Die zweite Sendung hatte ich. Und das lief. Wir hatten keine Probe, aber wir haben wirklich Ping-Pong gespielt. Die Zuschauer waren begeistert und wir gehen raus und Elke kam und sagt, ich knie vor euch. Und wenn das die Heidenreich mal sagt, dann muss es ja nicht so schlecht gewesen sein. Und dann gingen wir abends im Hotel, gingen wir noch an die Bar. Harald wollte eigentlich nicht, aber Elke hat gesagt, hey, der kommt hier aus München, ich komme daher, bist du bescheuert? Und dann haben wir da bis nachts um drei gestanden mit sehr privaten Gesprächen. Da hätte ich als Info-Honorar einiges schnappen können, wenn ich davon was erzählt hätte. Und das hat er mir dann damals gesagt, war Jahre später. Das war für ihn das Zeichen, A, dass man mit mir eine Sendung machen kann und B, dass ich auch mein Maul halten kann. Dann ist er angefragt worden und hat gesagt, ja, lass uns treffen. Und dann haben wir uns in München getroffen, Fred Kogel war mit dabei und nach 20 Minuten sagt er, wir werden eine geile Zeit haben. Und ich muss sagen, es kam auch so. Es hat wunderbar funktioniert.
Die Konstante ist, dass Sie die Sendung weiterhin präsentieren, aber nicht mehr in München, auch nicht in der Nähe von irgendeinem Stadion, sondern seltsamerweise mitten aus der sächsischen Metropole Leipzig. Wie ist denn dieser Wechsel überhaupt zu verstehen? Ein Bayer, ein waschechter Nürnberger in Leipzig?
Also wo die Sendung herkommt, ist eigentlich wurscht. Weil es ist ein Stammtisch mit Gastronomie-Atmosphäre. Wir waren ja auch, in Wien waren wir im Do & Co. Haus gegenüber Stephansdom damals. Bei 2006 zuerst waren wir im IBC in München, also in der Studio-Atmosphäre, die zwar umgebaut wurde zu einer quasi Sportkneipe. Und dann waren wir im Seehaus in München und da lief dieser, sage ich mal, Benutzungsvertrag aus. Wir hatten uns mal geeinigt, machen wir das bis dahin, die WM 2010. Und dann sagten die, wir müssen dann zu lang blockieren, diesen Pavillon, wo wir da waren, 4 Wochen lang. Und das würde ihnen zu viel Verlust bringen. Also wir sind da im Frieden auseinander und ich suchte eine neue Location. Und ich hatte den MDR, den jetzigen Fernsehdirektor, Wolf-Dieter Jacobi, als Sportchef ja noch kennengelernt beim Boxen. Und waren in Vancouver zusammen und da habe ich das erste Mal miterlebt, der MDR war die erste ARD-Anstalt, die trimedial gearbeitet hat. Jetzt sage ich es mal böse, da hat es in Bayern noch keiner buchstabieren können. Die fangen jetzt langsam an. Und dann habe ich natürlich auch gewusst, dass das für die Sendung, wir haben ja für die ARD-Verhältnisse eine Wahnsinnsquote beim Zielpublikum.
Sie sind die erfolgreichste Talkshow der ARD, kann man ruhig sagen, ne?
Ja, ist so. Da muss ich jetzt gar nicht auf die Schulter, schön, dass Sie es sagen. Von den Quoten her und vor allem vom sogenannten Zielpublikum, aus dem ich ja schon lange entwachsen bin, haben wir fast identische Quoten mit dem Gesamtpublikum. Und für die ist es, das habe ich auch gemerkt, ich selbst habe kein Facebook, ich selbst mache nicht Twitter, aber ich weiß, dass es viele machen und dieses interaktive Fernsehen mittlerweile zum Standard gehört. Und das alles hat der MDR mir anbieten können. Und dann waren wir in Leipzig, wollten eigentlich in ein Studio gehen und da so eine Deko wie American Sports Bar aufbauen. Und dann haben wir einen Kostenvoranschlag bekommen und das war dann richtig happig. Und dann ruft mich unsere Produktionsleiterin an und sagt, du, mir hat ein Kollege gesagt, wir sollen mal in den Bayerischen Bahnhof, da bin ich jetzt, ich schicke dir die Bilder. Und dann habe ich gesagt, das ist ja Wahnsinn. Also wenn einer nicht mit der Lupe drauf geschaut hat, hat er nicht den Umzug gar nicht festgestellt. Weil die Atmo im Prinzip, so mit diesen Rundbogenfenstern oder so, im Prinzip genauso war wie in München. Und dann kam eine extreme Offenheit und Freundlichkeit dazu. Ich sag's mal so, das ist ein weißer Fleck auf der Fußballlandkarte in Leipzig. Und die Leute sagen dir das auch, wie toll sie das finden, dass wir jetzt diese Sendung mit dem großen Fußballnationalmannschaft da aus Leipzig machen. Wir haben Hilfe und eine Herzlichkeit dort. Mit einem Beispiel, wenn ich mit Paul Breitner in München am Biergarten hocke, dreht sich kein Schwein um. Und in Leipzig ist ein Auflauf. So einfach ist das. Ja.
Nächsten Freitag geht's los mit der Eröffnung der Europameisterschaft. Dann gleich auch noch am Sonnabend. Immer wenn die ARD überträgt, sind Sie der Stammtischgeber. Haben Sie sich irgendwas Besonderes vorgenommen oder ist das eher so die Kontinuität, dass man sozusagen die Marke Waldis EM-Club wiedererkennt oder gibt es Veränderungen?
Nee, gibt überhaupt keine Veränderungen. Die eine ist, dass manchmal jetzt eine vierte Person mit am Tisch sitzt, weil wir jetzt 45 Minuten senden, wollen dann auch dieses Interaktive ein bisschen ausbauen. Das heißt, die Leute können mittlerweile Noten geben für die Mannschaft, sie können ihre Wunschmannschaft für das nächste Spiel anmelden, sie können sich über Facebook mit einschalten, Fragen stellen an die am Tisch sitzen. Das ist also das, was zusätzlich ist, als Service mit dazukommt. Aber sonst wird sich im Prinzip am Format und am Inhalt nichts ändern.
Verraten Sie schon die Gäste?
Ja, das ist kein Geheimnis. Die sind jetzt alle raus. Also ich freue mich besonders auf den ersten Tag, weil es mir gelungen ist, Harald Schmidt und Jürgen von der Lippe zusammenzuführen. Und wer Harald Schmidt Sendungen gesehen hat, weiß, wenn Jürgen zu Gast war, waren für mich also Fernsehhighlights, wenn die zwei Hypochonder aufeinander hergefallen sind. Da freue ich mich besonders drauf. Und dann am nächsten Tag, sage ich mal, das Gegenprogramm, Ede Geier, sage ich mal, Schluss mit Lustig, beim ersten deutschen Spiel, der dann hart rangeht. Ich habe eine Stammbesetzung mittlerweile, weil ich weiß, das ist ja auch hilfreich, wenn du weißt, die funktionieren. Elmar Wepper ist dabei, dann habe ich aber auch, sage ich mal, meine Eloge an Sachsen. Sebastian Krumbiegel von den Prinzen wird da sein. Stefan Kretschmer, der schon da war, der richtig gut ist, weil er Sache sagt und vom Sport natürlich, der ist ja noch nah dran, kann über das Innenleben auch im Kopf da berichten. Didi Hamann wird zum England-Spiel da sein und wird Campino mitbringen, der ja totaler England-Freak ist und die beiden seit der Liverpool-Zeit von Didi dicke Freunde sind. Bettina Tietjen ist auch mal da, Bärbel Schäfer wird da sein, also auch Frauen spielen mit. Und Fredi Bobic ist neu, jetzt in der Expertenrunde, und Hansi Müller und Michael Rummenigge. Also ich könnte jetzt noch eine ganze Reihe von Leuten aufzählen. Das wird sich nicht ändern. Das Gefäß wird gleich bleiben. Die Colaflasche ist auch über Jahrzehnte nicht verändert worden.
Wenn Campino da ist, könnte man denken, er singt auch. Aber es bleibt eine reine Talksendung, ja?
Das ist Emissionsschutzgefahr besteht noch in Leipzig. Also wenn es möglich ist, dann hat er seine Toten Hosen dabei und dann darf er, das ist ja auch das offizielle ARD-Lied von den Toten Hosen, möglichst intonieren. Aber ich glaube, es wird daran scheitern, dass Tote Hosenmusik nicht auf Zimmerlautstärke geht.
Aber Sie singen doch jetzt auch. Bei Silbereisen hatte man ja Sie in einer hoffnungsvollen Position sehen können. Oder ist das eher ein Spaß?
Ja, das ist also wirklich ein Spaß. Es wird kein zweites Bein, an dem ich jetzt arbeite. Ich nehme keine Gesangsstunden oder Klavierunterricht. Das war im wahrsten Sinne Schnapsidee im Herbst nach einer Sendung gegen die Türkei in der dritten Halbzeit in Leipzig in der Kneipe mit Matze Knob. Sag ich, hey, mal, lass uns doch machen. Und die zwei haben ja schon ein paar Songs gemacht. Der war ja mit diesem Luca Toni Numero Uno auch ziemlich erfolgreich. Ja, und dann Weihnachten habe ich nichts gehört, habe ich mal nachgefragt, was ist jetzt? Und so, ja, und im Januar kam plötzlich, du, wir haben zwei Songs, jetzt wir schicken dir mal. Und dann habe ich gesagt, ja, mach mal. Dann haben wir jetzt ein Video dazu gedreht, wo ich mich zum Vollhorst mache. Aber wenn du dann A sagst, musst halt auch B sagen. Ne? Es ist nichts anderes als ein Mitsinglied für die Kurve. Wir haben keinen Anspruch und hängen natürlich vom Erfolg der kurzhosigen Kameraden ab, jetzt in Polen und der Ukraine. Wenn die rausfliegen, fliegt das Ding aus den Regalen. Wenn sie ins Finale kommen, werden wir ein Echo kriegen. So einfach ist die Rechnung.
Waldemar Hartmann zur Fußball-EM im Ersten in Waldis Club aus Leipzig. Zum Ende des Medienmagazins noch zwei Meldungen aus der Printbranche. Eigentümerwechsel bei der Lausitzer Rundschau, einer 100%-Tochter der Saarbrücker Zeitungsverlag und Druckerei GmbH. Die Verlagsgruppe Georg von Holzbrink hatte 56,1% Anteile, die jetzt die Gesellschaft für staatsbürgerliche Bildung Saar erworben hat, vorbehaltlich einer kartellrechtlichen Zustimmung. Und Chefredakteurswechsel bei der Berliner Zeitung. Uwe Vorkötter muss Platz machen für die bisherige Stellvertreterin Brigitte Fährle. Ein Interview fürs Medienmagazin zu den Hintergründen ist angefragt. Und damit entlasse ich Sie wieder ins laufende Radioprogramm. Bleiben Sie also auf Empfang.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.